Das Thema, das wir uns in unserem Abendstudio heute gestellt haben, wird Ihnen, meine verehrten Hörerinnen und Hörer, vielleicht ein wenig ungewöhnlich formuliert erscheinen. Europa nach der Emigration. Sie werden gewiss fragen, warum Europa, warum nicht enger gefasst Deutschland nach der Emigration? Das Wort Emigration ist in den letzten 20, 25 Jahren zu einem Begriff geworden, den wir gemeinhin nur oder wenigstens in erster Linie auf uns bezogen verstehen. Wir brauchen uns nur zu erinnern, wie lebhaft zum Beispiel alsbald nach dem Kriege der Begriff der inneren Emigration gegen den der äußeren Emigration ausgespielt wurde. Wir standen hier vor einem spezifisch deutschen Problem, von dem wir uns auch heute noch schwer vorstellen können, dass es sich auch auf ein anderes Land, selbst wenn wir an Italien oder Frankreich denken, in einem ähnlichen Sinne übertragen ließe. Aber von diesen inzwischen mehr oder minder überholten Interpretationen und Meinungsverschiedenheiten soll jetzt nicht die Rede sein. Entscheidend ist der Untertitel, den wir unserer Sendung gegeben haben. Es heißt dort, wie Sie hörten, Erfahrungen der Zurückgekehrten. Davon also wollen wir sprechen. Herr Professor Adorno, bei den Überlegungen zu diesem Abend stieß ich auf eine Arbeit von Ihnen, die 1950, also vor rund 8 Jahren, in den Frankfurter Heften erschien. Ich fand hier einen Ansatzpunkt für das, was uns hier heute beschäftigen soll. Sie stellten damals die Frage nach der Auferstehung der Kultur in Deutschland.
Ja, ganz richtig. Das war nicht nur der erste Radiovortrag, den ich nach meiner Rückkehr nach Europa überhaupt gehalten habe, und übrigens über den Hessischen Rundfunk in Frankfurt, sondern es war überhaupt das erste, was ich wieder auf europäischem Boden geschrieben habe. Und ich glaube, es ist ganz apropos, dass gerade das von Ihnen in unserem heutigen Gespräch zitiert wird, lieber Herr Dr. Frisé.
Dort stehen 2, 3 Sätze, die uns vielleicht erklären helfen, warum wir unser Thema heute so weit spannen und es nicht nur auf uns in diesem Land beschränken. Sie sprachen dort auch von den Erfahrungen des Menschen, der nach Jahren im Exil nach Deutschland zurückgekehrt war, und sprachen davon, dass es sich hier nicht nur darum handle, jene ersten Erfahrungen des Ganzen zu vermitteln, nicht darum, einen in sich ruhenden, theoretischen Zusammenhang hinzustellen. Diese Erfahrung beschränkt sich, wie ich sagte, so schrieben sie, keineswegs auf Deutschland. Sie betrifft jenes Europa, das dem aus Amerika Zurückkehrenden so rätselhaft zur Einheit sich zusammendrängt. Ich glaube, dieser Satz, dieser Nebensatz, jenes Europa, das dem aus Amerika Zurückkehrenden so rätselhaft zur Einheit sich zusammendrängt, wird uns schon ein wesentliches Stichwort geben. Ganz ähnliche Gedanken finden sich, und das ist nicht im Mindesten merkwürdig, in einer Arbeit, die wir erst in diesen Jahren von Thomas Mann zu Gesicht bekamen. Seine Arbeit in der Nachlese der Prosa aus den Jahren 1951 bis 1955 erschien. Thomas Mann schrieb sie als Begrüßungswort für eine französische Zeitschrift des Titels Comprendre. Aber ich schlage vor, wir lassen uns hier nicht auf Abstraktionen, auf prinzipielle Erörterungen ein, sondern wir bleiben wirklich zunächst bei dem Untertitel zu unserer Sendung. Erfahrungen der Zurückgekehrten. Erfahrungen, das ist Praxis. Das bedeutet konkrete Situationen. Ich darf Sie bitten, Frau Erika Mann und Herr Professor Adorno, vielleicht zunächst einmal ganz greifbar dem Thema einen Aspekt zu geben, der im Bereich Ihrer eigenen Erlebnisse beschlossen liegt.
Das ist sehr willkommen, Herr Dr. Frisé. Ich glaube, es wird gescheiter sein, wenn wir den Anfang, diesen empirischen Anfang, Herrn Professor Adorno zuschieben.
Ja, also, liebe Erika, ich nehme den Ball gerne auf, den Sie mir zuspielen. Und ich darf vielleicht eine der ersten Erfahrungen wiedergeben, die ich bei der Rückkehr machte, in Paris. Ich war bis sehr spät in der Nacht, das war vielleicht 2 Uhr, bei einem befreundeten Komponisten. und er brachte mich von seiner Wohnung am Quai Voltaire zurück in mein Hotel, das Lutetia, auch auf der Rive Gauche gelegen, am Boulevard Raspail, ein ziemlich weiter Weg, der durch sehr alte, enge Pariser Straßen führt. Und ich hörte in diesen einsamen, gepflasterten Straßen zum ersten Mal wieder das Echo unserer eigenen Schritte. So wie man es in Amerika wohl nie hören wird. Denn wenn man so spät nachts dann allein wieder nach Hause muss, dann fährt man mit dem Wagen. Der Gedanke dann zu gehen ist unwahrscheinlich. Und ich habe in diesem Echo der eigenen Schritte gefühlt, dass der Unterschied zwischen Amorbach, wo ich einen großen Teil meiner Kindheit verbracht habe, und Paris, wo man ebenso wie in Amorbach dieses Echo vernimmt, eigentlich viel geringer ist als der Unterschied zwischen Paris und New York. Und an dieser Tatsache ist mir eben doch offenbar geworden, zum ersten Mal, wie sehr aus der Distanz dieses Europa zu einer Einheit wird, so wie man etwa im Flugzeug unterscheiden kann, wenn man über Amerika fliegt, die riesigen, relativ ungegliederten Flächen und die kleinen Äcker, in die sich Europa geteilt findet und in deren Unregelmäßigkeit sich die Geschichte niedergeschlagen hat und in deren Kleinheit sich überhaupt jenes Moment des Übersichtlichen, des dem menschlichen Leib gleichsam Angemessenen findet, das man in den unermesslichen Dimensionen des Landes drüben fast gänzlich vergessen hat.
Es ist einem ja auch drüben so gegangen, finden Sie nicht, Professor Adorno, es ist einem drüben so gegangen, dass während natürlich die Gedanken von unser einem sehr vielfach spezifisch mit Deutschland befasst waren, man ja doch im Allgemeinen an Europa gedacht hat, ohne sich nun zu überlegen, denke ich an Italien oder Frankreich oder die Schweiz sogar, die Neutrale, oder an irgendetwas an, ein anderes europäisches Land. Eine Ausnahme macht da nur England.
England, ganz richtig.
Welches sehr wohl zu Europa gehört, aber gewissermaßen eine Zwischenstufe darstellt zwischen Europa und Amerika und dass wir also hier nicht mitrechnen können.
Wir sprechen
der
vom
Kontinent Europa. Genau. Und das war für uns doch im Ganzen immer ein Begriff, im Exil schon und als wir zurückkehrten wieder.
Es wäre sehr interessant, Frau Erkermann, wenn Sie vielleicht sich noch vergegenwärtigen könnten, wann ungefähr Sie nach dem Abschied von Deutschland mehr und mehr im Rückblick auf diesen Kontinent, den Kontinent als Ganzes zu besehen begannen, als Kontrastbild vielleicht zu der Welt, in der Sie eine vorübergehende Zuflucht gefunden hatten.
Ja, das war bei mir vielleicht ein Spezialfall insofern, als ich kein spezifisches europäisches Exilland kannte. Meine Eltern lebten zwar 5 Jahre lang in der Schweiz, aber ich reiste. Ich hatte dieses politisch-literarische Kabarett, die Pfeffermühle, mit dem ich 1034 Vorstellungen absolvierte. Das sind eine Menge Vorstellungen. Und zwar in 7 Ländern. Und bin also pausenlos, fast völlig pausenlos gereist. Für mich also war dieser Kontinent, soweit er der deutschen Sprache im geringsten zugänglich war. Dies umschloss also natürlich die Tschechoslowakei, es umschloss Holland, es umschloss Belgien, Luxemburg und andere Länder. Für mich wurde dieser Kontinent sehr schnell, vom Jahre 33 an, eine Einheit, die ich als solche empfand. Aber darin war ich ein bisschen eine Ausnahme, denn während andere von einem Land zum anderen gehetzt wurden, hatte ich das Glück, von einem Land zum anderen zu reisen, dort aufzutreten und wirken zu dürfen. Und ich hatte es darin verhältnismäßig sehr glückhaft.
Es war also eine praktisch erfahrene Einheit Europas.
Eine praktisch
also nicht
erfahrene
erst ein
Einheit.
Bild, das sich später aus der Distanz ergab.
Aus der Distanz hatte es sich noch verstärkt, aber ich hatte es bereits erfahren. Das ist richtig, Dr. Frisee.
Und glauben Sie, Herr Professor Adorno, dass man dieses Bild Europas generalisiert annehmen kann oder ob es sich hier immer nur jeweils um private, um subjektive Erfahrungen handelt?
Darauf würde ich antworten, dass wahrscheinlich das Allgemeine und wirklich Verbindliche gerade in diesen scheinbar sehr individuierten Erfahrungen steckt. Also je spezifischer, je einmaliger, umso allgemeiner, würde ich denken. Ich glaube schon, dass auf seine Weise jeder überhaupt bewusst existierende Emigrant auf ganz verschiedene Weise und doch identisch diese Erfahrung von Europa als dem Gegensatz zu Amerika in irgendeiner Weise gemacht haben muss.
Zumindest eben diejenigen, die in Amerika waren.
Die in Amerika waren.
Wir sprechen ja jetzt wirklich in der Hauptsache, nicht wahr, oder eigentlich ausschließlich von den Heimkehrern von Übersee, nicht wahr? Wir sprechen nicht von Leuten, die irgendwo sonst eine Unterkunft gefunden haben oder in Lagern waren oder untergetaucht sind. Das sind andere Fälle, nicht wahr? Wir sprechen jetzt von denjenigen, die aus Amerika nach Europa oder auch nach Deutschland zurückgekommen sind. Nun, ich bin nach Deutschland in einem bedingten Sinne zurückgekommen. Mein Vater hatte sich in der Schweiz angekauft. Ich war sehr viel bei ihm, überhaupt fast in den letzten 10 Jahren seines Lebens sehr regelmäßig. Aber auch er ist ja vielfach in Deutschland gewesen. Und ich bin sowohl während seiner letzten Lebensjahre, als auch insbesondere seit er nicht mehr ist, sehr viel hier gewesen. In Arbeitsdingen, für den Funk, für den Film, im Zusammenhang mit der Herausgabe seines Nachlasses und so weiter. Also während ich hier nicht lebe, nicht niedergelassen bin, fühle ich mich hier durchaus heimisch, ohne sagen zu können, ich sei nach Deutschland heimgekehrt. Denn das bin ich nicht.
Der Begriff heimisch, Frau Erkermann, das werde ich ja kaum zu sagen brauchen, ist doch ein sehr spezifisch deutsches Wort. Und es überrascht mich, dass Sie es so schnell hier in die Diskussion werfen, wenn wir von Europa nach der Immigration sprechen. Das Wort heimisch umschließt doch sehr viel Wärme, sehr viel Privates. Im Grunde etwas, was anderen Völkern fast unausdrückbar erscheint.
Ich gebrauche dieses Wort im Bewusstsein seiner traulichen Nebenbedeutung, und zwar insbesondere im Hinblick auf Amerika, wo ich zeitweise sehr gerne war, wo ich sehr viel gearbeitet habe, aber wo ich nie heimisch geworden bin und nie hätte heimisch werden können. In den meisten europäischen Ländern hätte ich heimisch werden können, bin ich heimisch geworden, bis zu einem gewissen Grade. Und ich habe es als eine Heimkehr empfunden, als ich nach Europa zurückkam und fühle mich infolgedessen auch in Deutschland heute wieder recht heimisch.
Wenn ich zu diesem Punkt etwas sagen darf, Erika. Ich habe zunächst auch diese Tatsache der Heimkehr unendlich stark erfahren, so stark, dass ich dabei Erschütterung gefühlt habe, wirklich bis zu dem physischen Modell, den dieses Wort hat. Also wie ich mit einem alten Taxi zum ersten Mal über die Place de la Concorde geknattert bin, muss man wohl schon sagen, dann hat wirklich nicht nur das Taxi mit seiner schlechten Federung mich erschüttert, sondern ich habe darunter diesen Boden gefühlt. Aber das hat nun eine sehr spezifische Bedeutung, gerade wenn man aus Amerika kommt. Man hat nämlich das Gefühl dann, dass man in das Unerfasste, das noch nicht geronnene, noch nicht verdinglichte Leben zurückkommt. Es gibt ja den Satz aus dem Amerika-Müden, das Leben lebt nicht. Man hat das Gefühl oder wenigstens die Erwartung, wenn man mit Europa wieder in physischen Kontakt kommt, dass das Leben eben doch noch lebt. Und ich darf vielleicht das, was ich meine, mit ein oder zwei Erfahrungen sehr spezifischer Art erläutern. Innerhalb der ersten 8 Wochen, die ich wieder zurück war, bin ich in eine wunderschöne, intakte süddeutsche Stadt gekommen. Und wir kamen sehr spät an in einem Hotel und es hatte sich aufgestellt zum Empfang nicht nur der Hoteldirektor mit seinem gewichsten Schnurrbart, sondern der Oberkellner, der Oberkoch, die Köchin und ein richtiger Küchenjunge, wie er eigentlich nur ins Märchen gehört. Und die vielen über uns her mit solchen Sachen wie: befehlen die Herrschaften einige Austern oder etwas Hummer den Herrschaften angenehm oder etwas frischer Kaviar und lauter solche Dinge. Also es stellte sich mit dem Küchenjungen und all dem und in der tiefen Winternacht eine Märchensituation her, die man, wenn man sie nicht sehr genau als Schriftsteller versuchte, bis in alle Details wiederzugeben, was ich hier nicht vermag, wenn man sie so berichtet, wahrscheinlich gar nicht so fasslich ist, die aber in dieser besonderen Situation wirklich so war, wie wenn man in der Utopie wäre, in der die Menschen, mit denen man in Berührung kommt, eigentlich wieder an dem Glück, an dem eigenen und an dem der anderen interessiert sind. Das ist etwas, was einem in einer völlig versachlichten Gesellschaft ganz abgeht.
Ich würde, verzeihen Sie, ich würde das sogar, Glück ist ein guter Ausdruck, aber ich würde es sogar noch auf einen bescheideneren Nenner bringen und würde sagen, am Wohlsein, an der Bequemlichkeit, an solchen Dingen des anderen. Also in Amerika, wie Sie sich natürlich sehr gut erinnern, lieber Adorno, in Amerika ist es ja undenkbar, in einem Hotel auch nur zu klingeln. Es gibt dort keine Klingeln. Ich habe feststellen müssen, dass in einigen neuen Hotels hier dieser Missbrauch auch schon eingedrungen ist. Aber es ist eine traurige Sache, nicht wahr? Wenn man irgendwas Spezifisches möchte, man möchte das Zimmermädchen haben, damit sie eine Nadel, einen Faden bringt, und dann sollte eine Glocke da sein mit Zimmermädchen. Es gibt keine Glocken in amerikanischen Hotels, in keinem. Es gibt nur das Telefon, nicht wahr? Und man kann dann also sagen, wenn man den Kellner will, nicht wahr, Room Service, also dann wird Kellner oder sonst etwas, aber man kann nicht eine persönliche Sorte von, ich möchte gar nicht das Wort Bedienung benutzen, sondern eine persönliche Sorte von Fürsorge in irgendeinem, dem besten, dem allerteuersten amerikanischen Hotel, ist nicht vorhanden. Und da ist das, was Sie sagen, so einschlägig, lieber Adorno, diese Sache, dass da 7 Leute sich aufstellen, weil jemand kommt, von dem sie meinen, also da ist es vernünftig, wenn man etwas Nettes tut, und bieten einem alles an zu einer fantastischen Stunde, wo in Amerika also nach großem Geschrei ein Nachtportier käme, nicht wahr? Und das wäre aber auch alles, nicht?
Ja. Frau Irkermann, wie weit gehen diese Dimensionen der Fremdheit oder der Andersartigkeit, wenn Sie jetzt rückblickend von Amerika sprechen und sich gleichzeitig vergegenwärtigen, wie das Erlebnis der Heimkehr für Sie war, was es für Sie bedeutete? Jeder fühlt sich doch im anderen Lande in gewisser Weise bei aller Freundschaftlichkeit, bei allen guten Vorurteilen, die wir annehmen wollen, nicht so sicher, nicht so selbstverständlich wie in dem Lande, dessen Sprache er spricht, in dem er aufgewachsen ist. Und trotzdem nehme ich an, sehen Sie über diese ganz natürliche Kontroverse hinaus einen wesentlichen Unterschied, einen wesentlicheren, wenn Sie die Kontrastwelt Amerika jetzt gegen die Welt Europas, die Sie als Ganzes sehen, stellen.
Durchaus, Herr Dr. Frisee. Es ist auch da wieder so, ich bin ein Affe für Sprachen begabt, und obwohl ich zunächst fast gar kein Englisch sprach, lernte ich es sehr schnell. Ein englisches Englisch, was mir besser gefiel als das amerikanische, aber es genügte. Und ich hatte keinerlei Schwierigkeiten mit der Sprache, nach ganz kurzem. Ich schrieb Bücher und Dinge, alles auf Englisch, und hielt Vorträge. Und dies war keine Schwierigkeit. Das, was mich dort so sehr gestört hat und mich zunehmend gestört hat, weil es einen abnutzt, ist die Tatsache, dass Amerika nicht gewachsen scheint, so wie Europa, sondern also aufgebaut, und zwar in größter Eile, nicht wahr? Und das abgesehen von Städten, die ihre eigene neue Schönheit haben, so wie New York, nicht wahr? Abgesehen davon, die Landschaft in Amerika unbeseelt ist durch die Architektur, die zu ihr passt und zu ihr gehört, und die wirkt die in Europa überall wirkt, als sei sie mit den Bäumen und den Bergen ungefähr gleichzeitig entstanden und gehöre da nun hin. Es gibt in Amerika kein Dorf. Nun, ich bin ein ungeheurer Freund des Landlebens. Ich liebe Dörfer. Ich bin, obwohl man es meinem heutigen Akzent, glaube ich, leider nicht mehr anmerkt, ich kann schon das Bayerische, gell? Sie kann schon, aber merken tut man es nicht mehr. Ich bin also eine bayerische Landperson und ohne Dörfer, ein Leben ohne Dörfer, ist für mich ein sehr trauriges Leben. Ich möchte Dörfer sehen, die um eine Kirche herum entstanden sind, die sich allmählich um diese Kirche herum vergrößert haben, nicht wahr? Das gibt es in Amerika nicht. Die kleinen Orte Amerikas, man kann sie nicht Dörfer nennen, sind alle nach Schema F, mit der sogenannten Main Street, der Hauptstraße, nicht wahr? Mit dem Corner Drugstore, also diesem Drogerieladen da an der Ecke, wo man leider Gottes also neben den weichen Eiern diese Haarbürsten zu kaufen bekommt und so. Alle nach Schema F gebaut und sie gleichen einander wie ein mäßiges Ei dem anderen, nicht wahr? Und das betrübt einen und nutzt einen ab auf die Dauer. Finden Sie nicht, Herr Dorner?
Ja, also dazu würde ich etwas zur Verteidigung des Drugstores sagen, denn gerade diese schon gewissermaßen halb sozialisierten Einrichtungen, wo dann also ein Mann virtuos mit seinen Eiern und Speck herum jongliert und den irgendwie dann noch einem sehr nett macht, das empfinde ich dann als viel menschlicher, als gewisse elegante Lokale, in denen es französische Zwiebelsuppe gibt, die dann aber French Onion Soup heißt und bei der es einem dann wirklich mulmig werden kann. Aber ich meine, Eri, Sie werden ja sagen, ich sei ein unverbesserlicher Metaphysiker. Aber ich wollte eigentlich auf einen Moment heraus, das sehr schwer zu sagen ist. Nämlich überhaupt auf das Moment, dass man, wenn man zurückkommt, das Gefühl hat, dass das Bereich der Erfahrung wieder anfängt, dass man überhaupt erst wieder dann Erfahrungen macht, während teils uns drüben das Erfahrungen machen sehr schwer ist, teils der Begriff der Erfahrung, für die es ja auch eigentlich kein englisches Äquivalent gibt, denn Experience ist nicht Erfahrung, weil man dafür drüben auch gar keinen Sinn hat. Nun ist es für uns als Emigranten doch so gewesen, oder jedenfalls ich habe das sehr stark so gefühlt, dass wir einen verzweifelten Kampf führen um die Kontinuität unseres eigenen Lebens. Und diese Kontinuität der eigenen Existenz ist allein durch das Übermaß an Anforderungen, die von außen an einen herangetragen werden und denen man sich anpassen muss, gefährdet. Dann aber hat auch das Schlagartige, Jähe, Abrupte, das mit der ungeheuren Technifizierung zusammenhängt, etwas, ja, man möchte fast sagen, die Erfahrung Bedrohendes, jedenfalls für Menschen wie uns, bei denen durch diesen Bruch die Erfahrung und die Einheit ihrer eigenen Existenz sowieso schon in Frage steht. Ich habe das auch, das Moment, um das es sich hier handelt, in einer sehr merkwürdigen Weise erst ganz wieder gefühlt, wie ich in Europa gewesen bin. Ich hatte das Glück, auch während der allerersten Monate, die ich hier war, einmal eingeladen zu sein für ein paar Tage in einem kleinen Haus auf dem Land. Landhaus würde davon eine ganz falsche Vorstellung geben. Es war ein halb improvisiertes, zwischen einer Hütte und einem Haus, eine merkwürdige Mitte innehaltendes, sehr sonderbares Gebäude. Und es fand sich, dass dieses Gebäude nicht über eine elektrische Leitung verfügte. Es hatte wirklich keine elektrische Leitung, auch kein Gas, sodass man also kein anderes Licht besaß als Kerzen. Nun, das Kerzenlicht abends, das war etwas vollkommen anderes, als wenn etwa bei einer Party, weil es schick ist, auf dem Tisch Kerzen stehen und das elektrische Licht ausgeschaltet wird. Kerzen dort, wo man sie braucht, wo sie aus der Realität heraus notwendig sind, wo sie also vom Kunstgewerbe gänzlich frei sind. Die haben einen völlig anderen Ausdruck als solche Kerzen, die überhaupt nur aus der Negation des elektrischen Lichts gewissermaßen leben. Und wie sanft und wie zart die Konturen in diesem Licht geworden sind, und wie alles, was man darin erblickt hat, eine Art von, ja, wie soll man sagen, eine Art von Duft gewonnen hat, in den Hintergrund verflossen ist, alles Scharfe, Harte verloren hat. Das kann eigentlich nur der ganz wiedergeben, der diesen Kontrast so erlebt hat. Das heißt also, ich möchte beinahe sagen, erst aus dem Kontrast zu diesem anderen heraus bekommt man das, was uns früher als Europa selbstverständlich war, so ganz auf die Zunge. Oder ich habe etwas Ähnliches erlebt, als ich einmal bei einem Freund in Wiesbaden zusammen auch in den ersten Wochen zu einem Rehbraten eingeladen war. Erstens gibt es in Amerika ja überhaupt kein Reh. Und dann hat das Reh genauso geschmeckt wie das Reh in der Kindheit mit Rahmsoße. Und ich habe einen Rausch bei dem Essen empfunden, den man auch gar nicht wiedergeben kann, weil in einer Weise, wie es sonst nie der Fall ist, das Spirituelle des Heimfindens mit der wilden Lust, diesen Geschmack der Rahmsoße zum Reh wiederzufinden, sich verbunden und sich amalgamiert hat. Und ich werde diesem jungen Mann mein ganzes Leben lang die tiefste Dankbarkeit dafür bewahren, dass er diese Art der Wiederherstellung eines verlorenen Lebens mir eigentlich gegeben hat, die viel mehr Wiedergutmachung in Wahrheit ist, als alles, was unter diesem Titel jemals geschehen ist.
Ja, aber sehen
und das
Sie,
ist eigentlich das, was ich ausdrücken möchte, ja, was Europa nach der Emigration
bedeutet. Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Nur sehen Sie, dass zum Beispiel Ihr Beispiel mit dem Kerzenlicht, nicht,
ja,
entspräche genau dem, was ich vorhin andeutungsweise gesagt habe und was ich aber zusammenfassen könnte, der Unterschied zwischen einem Autofriedhof und einem Misthaufen. Nicht? Ich keine Misthaufen in Amerika, durchaus
nein,
nicht.
Durchaus.
Aber hier, ja,
ja,
Misthaufen, hier. Dort Autofriedhöfe, hier Kerzen, dort Neon Light, hier leider auch schon manchmal.
Oder Kerzen,
leider
oder
auch
Kerzen
schon,
bei der
die
Party.
Die nicht gebraucht werden, ja, die nicht gebraucht
Sie
werden.
Geben beide, Frau Erika Mann und der Professor, auf überraschende Weise eindringliche Bilder dieses Rückkehrerlebnisses. Und man könnte vielleicht daraus schließen, dass Sie in Europa eine Idylle gesucht haben und auch zunächst darauf aus waren, diese Idylle im Gegensatz zu einer unidyllischen, großräumigen und weniger privaten, intimen Welt, auch landschaftlich gesehen, wiederzufinden. Das war vielleicht der Eindruck der ersten Stunden, der ersten Wochen und der ersten Monate, den Sie jetzt wieder zurückrufen. Aber darf ich fragen, ob Sie tatsächlich diese Intimissima des europäischen Zustandes, die Sie so lange in Ihren Gedanken begleitet haben, auch tatsächlich wiedergefunden haben? Oder fanden Sie ein verändertes Europa vor? Ein nicht nur durch die Menschen verändertes, sondern auch einfach ein generell, ein gesellschaftlich verändertes Europa vor?
Ein verändertes Europa, selbstverständlich. Es ist die alte Sache, you can't go home again, nicht wahr? Man ist nicht heimgekommen in das, was man kannte. Dies wusste man aber. Man war nicht dumm genug zu glauben, dass nach all diesen Jahren und nach all dem, was geschehen war, man heimkommen konnte in ein nicht nur physisch unverändertes, denn wir wussten ja von den Trümmern, nicht mehr physisch, sondern auch geistig, strukturell, soziologisch, in jeder Weise verändertes Europa. Was wir jetzt nur versucht haben zu rekonstruieren zunächst, war, was unsere Freude war zunächst. Unsere Freude war und wonach wir uns gesehnt hatten und was wir in der Tat fanden. Andere Dinge, die wir befürchtet oder erhofft hatten, bleiben uns noch zu besprechen.
Also ich möchte zunächst, Erika, Ihnen darin ungeheuer zustimmen. Auch ich habe das wiedergefunden in einem solchen Maß, dass es die schmählichste Undankbarkeit wäre, wenn ich es nicht so sagen wollte. Allerdings glaube ich, Herr Dr. Frisé, dass es nicht das Suchen nach etwas Idyllischem lag. Mir liegt der Gedanke an kleinstädtische Idylle und alles derartige, ich glaube, das muss ich nicht sehr betonen, ungemein fern. Es ist schon etwas viel Ernsteres. Es gibt ein Gedicht von Baudelaire, in dem steht der Vers »Le printemps adorable a perdu son odeur«. Und man kann wirklich sagen, dass der Geruch der Dinge drüben ja irgendwie verloren gegangen ist. Und das, was wir wiederfinden hier, das ist gar nicht so sehr die Idylle wie der Geruch, wie dass die Dinge ihren Geruch haben, die Sphäre des Geruchssinn haben, die verdrängt wird. Oder man könnte beinahe auch sagen, dass die Dinge noch ihren eigenen Namen haben. Dass der Name nicht ein bloßer Schein für das immer Gleiche ist, sondern dass das, was verschieden ist, wirklich auch durch den Namen diese Verschiedenheit selber ausdrückt. Das ist gar nicht immer etwas Idyllisches, das kann sogar unter Umständen auch etwas sehr Leidvolles und Schmerzliches sein und kann mit allen möglichen finsteren und abgründigen Sphären zusammenhängen, aber es hat zunächst also dieses Glückvolle, gar nicht so sehr des Engen, wie dessen, dass die Dinge noch sie selber sind und nicht ein bloßes für anderes. Aber ich möchte doch auch dem hinzufügen, und ich glaube, darauf werden wir ja nun kommen, dass diese Erfahrung etwas wie jede eigentliche Erfahrung auch hat, nämlich dass das Glück ein Versprechen ist und gar keine Erfüllung. Und da es ein Versprechen ist und keine Erfüllung, so wird es dann fast immer auch enttäuscht. Und es ist schon so, und da spielen nun wirklich historische Prozesse herein, dass diese Erfahrungen oder diese Möglichkeiten der Erfahrung gerade in den Jahren des wirtschaftlichen Aufschwungs und der Angleichung, gerade auch von Deutschland, an den Standard der gesamten Welt, doch in jeder Beziehung an Substantialität und an Stärke verloren haben und dass man dann also schon auch immer in immer wachsendem Maß diese Erfahrung macht, die Sie, Erika, ausgesprochen haben, you can't go home again. Also das muss man schon hinzufügen, wenn man sich nun wirklich abgrenzen will von der Gefahr der, ja, der sentimentalen Romantik.
Ich glaube, wir dürfen glücklich sein, Herr Professor, dass wir mal in einer so ganz unerwartet, in einer so fast bestürzend klaren Weise die einfachsten Empfindungen ausgesprochen hören, die Sie und auch Sie, Frau Erika Mann, bei der Rückkehr erfüllt haben. Das Wort Idylle sollte nur eine Chiffre sein, die Verschiedenes umfasste, die aber im Wesentlichen natürlich die Überraschung ausdrücken sollte, dass Sie das Intime gesehen haben und nicht jetzt große Bilder, die vielleicht eben mit der Politik, mit den vergangenen Ereignissen sich deckten.
Ja, nun aber, Dr. Frisé, genau das Wort Intime. Intim kann und hat meistens einen sehr positiven Inhalt, aber kann auch aussagen, dass eine gewisse Enge herrscht, dass man sich in der Intimität reibt. Und das ist nun eine Erfahrung, die ich gemacht habe und die, glaube ich, viele von uns gemacht haben, dass entgegen der amerikanischen Weite und der Zoll- und Grenzenlosigkeit dieses enormen Kontinents, dieses Europa einem natürlich übervölkert, gehässig, zänkisch und klein in einem wieder weniger guten Sinn, intim auf diese Weise, auf diese verwandtschaftlich gehässige Weise, nicht wahr? Lauter verfeindete Vettern auf geringem Gebiet, nicht wahr? Diesen Eindruck hatte man auch. Also, man hat den auch allein schon von den Eisenbahnzügen, die im Vergleich zu den amerikanischen wie Puppeneisenbahnen anmuten und außerdem ungeheuer rumpeln, nicht wahr? Und auch ziemlich schmutzig sind, immer noch. Großenteils. Also da ist nun die Intimität wieder im negativen Sinn. Das haben wir auch erfahren.
Also kaum ein weiterentwickeltes, sondern eher ein rückentwickeltes Europa.
Das mag, Dr. Frisé, nicht der Fall sein, dass es rückentwickelt war, nur dass uns in der Weite drüben, in unserer Sehnsucht nach dem, was Sie Idylle nennen und was also für uns Europa war, vielleicht ein bisschen das Gedächtnis abhanden gekommen war für diese Kleinlichkeit und Gehässigkeit und für diese sehr vielen Zollschranken und Barrieren und Geschichten, nicht wahr? Die drüben doch eben halt alle fehlen. Und wenn man das wieder neu sieht, mit neuen Augen sieht, mit frisch gewaschenen Augen sieht, empfindet man es stärker als vorher.
Ja, also da muss ich Erika sagen, die Erfahrung habe ich eigentlich anders gemacht. Ich habe doch viel weniger in Europa das Enge und Beschränkende empfunden als eine bestimmte Art des Versprechens von Freiheit, der offenen Möglichkeit, des noch nicht durch eine vergesellschaftete Vergesellschaft vorweggenommenen. Und das hing nun sicherlich mit der Situation der ersten Nachkriegsjahre zusammen, wo es ja wirklich aussah, als ob noch alles werden könnte, als ob alles gar nicht so fest und alles gar nicht so entschieden wäre.
Ich wollte jetzt ein paar Zeilen vorlesen aus dem Aufsatz Dr. Frisé, von dem Sie vorhin gesprochen haben, der einfach den Titel Comprendre trägt, und zwar, weil er für eine Zeitschrift dieses Namens geschrieben war. Es handelt sich da um die Beziehung des Europäers zu Amerika und zwar insbesondere um die Art, in der mein Vater die Beziehung dieses Europäers zu Amerika gesehen und auf zwiefache Weise nicht ganz gebilligt hat. Es ist nicht lang, ich darf das gerade mal vorlesen, weil es uns, glaube ich, sehr gut in unser Gespräch passt. Der Aufsatz stammt aus dem Jahre 1953, genau genommen ist er erschienen am 10. Mai 1953 und ich möchte nur den hier einschlägigen Absatz gerade vorlesen. Mein Vater schreibt da, der Grund, weshalb sich heute in dem ledierten und recht gesunkenen Europa leichter atmet als drüben, mag einfach die tiefere historische Erfahrung des alten Erdteils sein, die gebildetere und weniger starr, weniger verkrampft auf die Bewahrung des Alten gerichtete Gelassenheit, mit der er die Probleme unserer beschwerlichen Übergangszeit ins Auge fasst. Es ließe sich sagen, dass Europa zugleich feinnerviger und, wohl eben darum, weniger hysterisch ist als der Koloss jenseits des Ozeans. Dabei bin ich mit Europas Verhalten zu diesem in keiner Beziehung, weder im negativen noch im positiven Sinn, recht einverstanden. Dem unter Franklin Roosevelt eingeschworenen American Citizen, als den ich mich auch nach meiner Rückwanderung noch fühle, ärgert zuweilen ein individuell meist wenig berechtigter kultureller Hochmut, in dem der Durchschnittseuropäer sich vor dem milliardenschweren Verwandten und einfältigen Self-Made-Man dort drüben gefallen zu dürfen glaubt. Dieser Hochmut ist einfältig seinerseits. Er zeugt nur von Unkenntnis der mächtigen kulturellen Strebsamkeit, des jugendlich schönen und ernsten Lerneifers, von dem jenes große Land erfüllt ist und über dessen Ergebnisse niemandem ein Achselzucken zusteht. Auf der anderen Seite missfällt mir und beschämt mich eine schwächliche und selbstvergessene Verfallenheit Europas an Amerika, die sich mit jenem Dünkel ebenso sonderbar und widerspruchsvoll verträgt, wie drüben ein immer wieder zu beobachtender tiefer Respekt vor der älteren historischen Würde und Geprüftheit unseres Kontinents mit der Neigung, Europa als ökonomische Kolonie, militärische Basis im zukünftigen Atomkreuzzug gegen Russland zu behandeln. Und so weiter. Kurzum, was er meinte, ist, dass in Europa eine Doppelneigung besteht, Amerika zu verachten, aus falschen Gründen, und vor ihm auf den Bauch zu liegen, mit der ausgestreckten Bettlerhand, aus Gründen, die ohne weiteres falsch sind. Man braucht das nicht weiter zu erklären. Und ich stimme ihm darin zu. Ich finde, dass sehr wenige Europäer eine ausgeglichene und verständliche Haltung dem Riesen drüben gegenüber haben.
Es ist schön, Frau Eckermann, dass Sie diese Passage aus dem Aufsatz Ihres Vaters vorlasen. Vorher drängte sich mir eine Frage auf, die teilweise dadurch erledigt oder unwichtig gemacht erscheint, aber andererseits möchte ich Sie nicht ganz um den Tisch fallen lassen. Die Frage, die ich an Sie beide richte, Frau Eckermann und Herr Professor Adorno: Wenn man als Emigrant der 30er und 40er Jahre in einem anderen Kontinent lebte, in Amerika, weg von Europa, weg von Deutschland, war man dann in einem permanenten Wartezustand, ich appelliere an Ihre persönlichen Erfahrungen, oder sahen Sie sich in einem bestimmten Stadium dieser Emigrationszeit plötzlich vor die Alternative gestellt, aus Gründen der Lebenserhaltung oder der Existenzsicherung auch im geistigen Sinne, nun Europa und Deutschland für sich gegenwärtig als Wert abzuschreiben und ganz und gar Bürger des anderen Kontinents zu bleiben. Mit einem Wort, es geht mir um die Frage, wann fiel der Entschluss zur Rückkehr? Tauchte er gelegentlich unter, tauchte er wieder auf oder war er immer da?
Was uns betraf, Dr. Frisee, meinen Vater und seine Familie, so hing natürlich viel von seinen Beschlüssen, von seinen Wünschen ab. Mindestens was mich betraf, hing viel davon ab. Und er hat immer gesagt und es oft öffentlich ausgesprochen, dass je später es werde, desto dringlicher, ja ängstlicher werde der Wunsch zurück nach der alten Erde, in der er dereinst zu ruhen wünsche. Sein Entschluss, von Amerika wegzugehen, ist dann sehr plötzlich erst gereift und er ist im Jahr 1952, ohne seinen Haushalt aufgelöst zu haben, wie immer in den letzten Jahren nach Europa gegangen und einfach nicht mehr zurückgekehrt, ganz so wie er damals nicht nach Deutschland zurückgekehrt ist. Aber der Wunsch war seit Langem in ihm und er hat im Grunde nur diesem seit Langem, Langem in ihm wesenden Wunsch gemäß gehandelt.
Frau Egermann, es sollte keine Gewissensfrage sein und ich darf vielleicht bei dieser Gelegenheit, obwohl es überflüssig ist, betonen, dass gerade Thomas Mann, Ihr Vater, für uns der Inbegriff jenes Deutschland war, das für Jahre exilieren musste. Es sollte keine Gewissensfrage sein und ich wollte lediglich von Ihnen vergegenwärtigt hören, ob es jemals einen Zustand gab, in dem man sich genötigt sah, eben aus Gründen der Selbsterhaltung, sich in Gedanken und in seiner Existenz von Deutschland, von Europa zu verabschieden?
Nein.
Oder ob man permanent das Gefühl wachhielt, ich will zurückkehren, ich muss zurückkehren, ich kann nicht anders.
Darf ich dazu auch etwas sagen? Ich glaube, es ist hier zunächst doch ein wesentlicher Unterschied. Einfach zwischen Menschen, die in der materiellen, realen Praxis stehen und bei denen dadurch ihre Beziehung zu dem neuen Land von vornherein, ich möchte sagen, substanzieller ist und die dadurch viel Ungebrochener sich identifizieren können, und zwischen uns sogenannten produktiven oder intellektuellen Menschen oder wie immer man geistigen Menschen, wie immer diese grauslichen Worte lauten mögen, also jedenfalls Menschen, die durch ihre Sprache und durch ihre Gedanken und ihre Ohren und sonst was existieren, bei denen diese Identifikation deshalb so unendlich schwer ist, weil sie von ihnen ja doch die Aufgabe dessen verlangt, was sie sind. Wenn ein Kaufmann oder ein Fabrikant nach Amerika kommt, braucht er sich nicht aufzugeben, sondern im Gegenteil kann nur das, was ihm eigentlich vorschwebt, in gewisser Weise noch viel konsequenter und reiner durchsetzen.
Dasselbe gilt für Ärzte und Anwälte.
Selbstverständlich, genau. Ja. Aber ich erinnere mich noch, dass mir im Anfang meiner Zeit in Amerika von einem Mann, der übrigens selber auch humoristischerweise ein Emigrant war, erklärt wurde, es gibt keinen Transfer. Also was du drüben gewesen bist, das musst du vergessen. Du musst ein neues Leben anfangen, du musst gewissermaßen dich selbst auslöschen. Nun, ich war, wenn ich zu einem entschlossen war in meinem ganzen Leben, dann war es immer nur das eine, kein neues Leben anzufangen. Ich war von jeher sozusagen als Säugling fest dazu entschlossen, das also um keinen Preis zu tun. Und dazu habe ich auch in Amerika gestanden.
Sie nannten das vorhin, Herr Professor, den Kampf um die Kontinuität.
Die Kontinuität der Arbeit ist das, was dem Menschen die Kontinuität und Ungebrochenheit der eigenen Existenz sichert.
Nun habe ich durch meine Beziehung zum Institut für Sozialforschung das Glück gehabt, die Kontinuität der Arbeit auch in Amerika innehalten zu können. Ich habe in den entscheidenden Dingen doch immer das denken und schreiben können, was ich gewollt habe. Aber immerhin, hatte ja selber ein bisschen den Charakter doch der Exterritorialität. Und ich muss sagen, und ich möchte das ganz schlicht sagen, der Gedanke, nach Europa zurückzukehren, war mir so selbstverständlich, dass ich nicht eine Sekunde daran eigentlich gezweifelt habe, oder ich will aufrichtiger sein, die 4 Wochen, die mich die Ereignisse gezwungen haben, daran zu zweifeln, das war etwa der Juni oder Anfang Juli des Jahres 1940, waren für mich ein Zustand, der bis an die äußerste Grenze überhaupt der physischen Auflösung gegangen ist. Und von dem Augenblick an, an dem ich gesehen habe, dass England nicht fällt, habe ich meine ursprüngliche Überzeugung wieder gewonnen, dass Hitler eben doch nicht Europa ist, und habe dann also ohne eine Sekunde noch auch nur wankelmütig zu sein, eben an dem Gedanken der Rückkehr festgehalten, wozu ich etwas ganz Einfaches sagen muss. Solche Dinge sind ja keineswegs nur Ausdruck der Stärke, sondern immer zugleich auch Ausdruck der Schwäche. Das heißt, ich habe nicht die Art Kraft gehabt, die viele meiner Mitemigranten hatten, nun sich das andere vollkommen zuzueignen und die Stärke, die ich vielleicht hatte, zu meinem Ich und meinen Erfahrungen zu stehen, war dann zugleich auch eine gewisse Schwäche, das Neue ganz und gar aufzunehmen und ganz und gar mit sich zu vereinigen. Aber jedenfalls, mir hat sich das am drastischsten dargestellt an dem Phänomen der Sprache, das für mich einfach durch das Gebiet meiner Arbeit konstitutiv ist. Das heißt, ich habe gewusst, obwohl ich ordentlich Englisch geschrieben und gesprochen habe, dass ich bestenfalls Englisch so schreiben kann, wie die anderen es sprechen, aber Deutsch so schreiben und so sprechen kann, wie ich selber es schreibe und wie ich selber es spreche. Jedenfalls so, wie ich es kann, und daran habe ich so festgehalten.
Ich habe es nur wieder anders gemacht, denken Sie. Sie sagten, als Sie sicher waren, dass England nicht fallen würde, ich bin nach dem Fall von Frankreich aus meiner schönen amerikanischen Sicherheit nach England zurückgereist, weil ich allen Anzeichen zum Trotz, denn die Anzeichen sprachen nicht dafür, dass England sich halten könnte, überzeugt davon war, es würde sich halten. Und zwar war ich aus rein moralischen Gründen davon überzeugt. Und das war auch der Grund, weshalb ich niemals an meiner Rückkehr nach Europa gezweifelt habe. Sie fragen Dr. Frese vorhin, und ich glaube nicht, dass wir Ihnen das noch genau beantwortet haben. Sie haben gefragt, war es eine Wartezeit oder inwiefern war es eine Wartezeit? Ich möchte darauf sagen, es war eine Wartezeit zunächst einmal, nicht sehr lange, solange man noch hoffte, es würde sich in Deutschland die Opposition durchsetzen. Es war eine große Enttäuschung, als dies nicht geschah. Und als dies nicht geschehen war, war diese akute Wartezeit vorüber. Dann begann eine neue Wartezeit, nämlich die Wartezeit auf ein Eingreifen Europas ohne Krieg.
Aus all dem geht hervor, Frau Erika Mann, dass diese Emigration, von der wir sprechen, diese überwundene und nun beendete Emigration, sich ganz wesentlich unterschied von sonst Emigration in der europäischen Geschichte. Und Sie erwähnten auch als Gegenbeispiel zu den Erfahrungen, die Sie selbst gemacht haben, die Sie wieder nach Deutschland und Europa zurückführten, erwähnten Sie Berufe, denen es leichter fällt, prinzipiell den Trägern dieser Berufe, denen es leichter fällt, sich in einem anderen Lande einzuordnen und neu zu beginnen. Wir haben ein ganz ähnliches Beispiel ja nach dem Kriege durch viele Naturwissenschaftler und Techniker, Ingenieure, die nach den Vereinigten Staaten und in andere Länder gegangen sind und dort ihre Erfahrungen, die sie hier nicht mehr nutzbar machen konnten, der jeweiligen Nation zur Verfügung stellten, die wahrscheinlich nicht ein solches Interesse haben, noch einmal nach Europa zurückzukehren.
Das sind gewissermaßen Auswanderer, wie es sie immer gegeben hat, nicht wahr? im Falle, dass sie nach Amerika gingen, sind das Deutsch-Amerikaner geworden, soweit es Deutsche waren. Wobei wir übrigens auf einen Punkt nicht zu sprechen gekommen sind bisher, der mir doch sehr wichtig scheint. Und das ist die Tatsache, dass diese Immigration sich von früheren Immigrationen nicht nur in dem von Ihnen erwähnten, von Ihnen, Dr. Frisé, erwähnten Punkt unterschied, sondern auch dadurch, dass sie gespalten war in eine große Gruppe, die nur Vertriebene waren und weiter gar nichts, die ohne weiteres geblieben wären, wenn man sie gelassen hätte, und eine andere, viel kleinere Gruppe, eine Minorität, die unter allen Umständen gegangen wäre und de facto gegangen ist, obwohl man teilweise sehr darauf bedacht war, sie zu halten. Es war eine Schwierigkeit für uns in der Migration, diese Spaltung, dass wir unsere eigenen Co-Immigranten nicht unter allen Umständen als unsere Brüder in diesem Sinne ansehen konnten, nicht immer. Denn teilweise waren das Leute, die also gute Faschisten und gute Nationalsozialisten geworden wären, wenn man sie nur gelassen hätte, nicht wahr? Die, von denen wir sprechen, sind diejenigen, denen dieses Regime politisch unerträglich war und selbst dann gewesen wäre, wenn das Regime ihnen gestattet hätte, hier zu bleiben.
Der Vorbehalt nun, mit dem diese Minorität, diese relativ kleine Gruppe im anderen Lande lebte, hatten natürlich diesen Menschen, zu denen auch sie sich rechnen, von vornherein eine Distanz, vielleicht sogar leicht gemacht, zu dem Lande, in dem sie wohnten. Das hat aber auf der anderen Seite eben auch in der steten Bereitschaft zurückzukehren, in ihnen die Beobachtung geschärft für die Erfahrungen, die sie in dem anderen Lande machten. Und nun möchte ich Sie fragen, ob sich aus dem Ganzen dieser besonderen Situation nun eine Mittlerstellung für Sie ergibt, für eine Mittlerstellung zwischen den Erfahrungen, die Sie ursprünglich nach draußen trugen, die Sie draußen abprüften, mit neuen Erfahrungen kontrastierten und ergänzten und die Sie nun hierher zurückgebracht haben.
Ja, wenn ich zu dieser Frage des Mittlertums etwas sagen darf, so würde ich zunächst meinen, dass es meiner Art, und das ist nun wirklich etwas Individuelles, mittlert sein recht fremd ist. Ich bin gewohnt, in gesellschaftlichen Begriffen zu denken. Und der Begriff des Mittlers hängt eben doch mit der Zirkulationssphäre, mit der Sphäre des Vermittlers zusammen. Und das ist nicht gerade die Sphäre, die ich für die eigentlich gesellschaftlich tragende und entscheidende Funktion ansehe. Und ich habe mich nie in dem, was ich getan habe, im Mindesten angestrengt, ein Mittler zu sein und gar ein Mittler zwischen den Ländern. Auf der anderen Seite würde ich doch sagen, dass man rückblickend doch auch in Amerika, gerade wissenschaftlich, unendlich viele Erfahrungen hat machen können, die man in Europa in irgendeiner Weise genauso wenig vergessen kann, wie man in Amerika Europa hat vergessen können. Ich neige eigentlich der Ansicht zu, dass man gerade in dem Land, in dem man ist, an das denken und an das sich erinnern soll, was anders ist. Ich würde also denken, um von einem Gebiet zu sprechen, in dem ich mich für leidlich zuständig halte, dass in der Soziologie ein Verfahren, das nicht zumindest die modernsten amerikanischen Methoden genauestens beherrscht, dass das wirklich nun ein Moment des Kreivinklerischen und des Zurückgebliebenen hat, das sich kaum vertreten lässt. Ich möchte dann aber dem auch noch in der Sphäre der individuellen Erfahrung, von der wir ja heute vor allem geredet haben, Erika, noch etwas hinzufügen. Nämlich, dass die Frage dessen, wo man sich zugehörig fühlt und wo nicht, dass die auch einer eigentümlichen Dialektik unterliegt. Und ich darf dazu wieder eine Erfahrung berichten, und diesmal eine amerikanische. Ich bin im Jahr 1951 für ganz wenige Wochen in Amerika gewesen, um dort bestimmte wissenschaftliche Aufgaben in einer sehr hektischen Weise in Los Angeles durchzuführen. Es war das die Zeit, wie der McCarthyismus gerade auf seiner Höhe sich befand. Und an einem Abend nahmen mich Freunde mit in eine Premiere eines sehr anspruchsvollen Films, in die sogenannte Weltpremiere. Es war die Akademieaufführung von diesem Film, er ist übrigens grauslich, An American in Paris. Und diese Freunde luden mich dann in Hollywood in ein sehr elegantes, ihnen auch bekanntes Lokal zu chasen ein. Ich hatte aber schon vorher zu Nacht gegessen und hatte keine Lust mehr, irgendetwas zu essen und bestellte mir lediglich eine kalte Consommé. Und der Kellner sah mich auf eine etwas zweifelnde und leise missbilligende Weise an. Und ich, aus Europa zurückgekehrt, gab ihm den Blick zurück und sagte ihm, that's a free country, isn't it? Und darauf antwortete der Kellner, ohne eine Sekunde zu zögern, that's what you think, Mister. Nun, es lag darin eine unendliche Ironie über den McCarthyismus und zugleich über die Situation, dass ich in diesem anspruchsvollen Restaurant nichts anderes gegessen habe als eben die kalte Consommé. Aber ich hatte in diesem Moment das Gefühl einer ungeheuer starken Zugehörigkeit zu Amerika, weil ich mir gedacht habe, dass der Gestus dieses Kellners, wenn er der Gestus der entsprechenden Kellner bei uns in Deutschland zu Hause im Jahre 1933 gewesen wäre, genügt hätte, dass der Hitler niemals an die Macht gekommen wäre. Ich meine, das ist sehr übertrieben und das sind alle Zwischenglieder unterdrückt und ich weiß, dass ich als ein Soziologe so eigentlich nicht reden darf, aber gerade deshalb rede ich doch so. Dieses Moment also einer gewissen Unabhängigkeit und Freiheit auch gegenüber den stärksten Tendenzen innerhalb des eigenen Milieus hat mich doch ungeheuer impressioniert und ich würde sagen, wenn es nicht gelänge, solche Erfahrungen, wie wir sie in der Emigration gemacht haben und fraglos Sie ebenso wie ich, wenn es uns nicht gelänge, diese Erfahrungen nach Hause zu bringen im doppelten Sinn, dann wäre das genauso schlimm, wie wenn wir drüben nichts anderes als Englisch geschwatzt hätten und immerzu gesagt hätten, this is a free country.
Natürlich, es ist absolut so. Ich möchte Folgendes aussprechen. Ich fühle mich unendlich bereichert im Ganzen durch die Emigration. Ich habe Erfahrungen dort gesammelt, die nicht nur mir ungeheuer wichtig sind, sondern von denen ich glaube, dass ich sie ohne nun eine Mission für mich in Anspruch zu nehmen oder ohne nun öffentliche Reden zu halten, dass ich sie doch auf die Menschen meiner Umgebung und durch diese auf weitere Kreise übertragen kann. Und ich glaube, dass das Wort, was in Amerika freundlicher und gastlicherweise kursierte, als wir ankamen, Sie erinnern sich, Adorno, wo immer, wenn ein neuer, halbwegs bekannter und leistungsfähiger Mensch ankam, hieß es in den Zeitungen, thank you, Mr. Hitler, nicht wahr? Dass das also auch für uns und unsere Lage jetzt hier zutrifft, dass wir immer noch sagen können, thank you, Mr. Hitler, dass wir diese Erfahrungen sammeln konnten und dass wir in der Lage sind, hier in Europa unsererseits die Erfahrungen vermittelt zu bekommen, die die Menschen gemacht haben, während wir abwesend waren, was für uns von äußerster Bedeutung natürlich sein muss. Und dass im Ganzen, Sie haben das Wort Mittlertum vorhin ein bisschen für mein Gefühl, für mein persönliches Gefühl, ein bisschen herabgesetzt. Ich finde, dass es nichts Besseres gibt als ein gewisses Mittlertum zwischen den Völkern und den Ländern, wenn es auch rein persönlicher und individueller Natur ist, sodass man sich gegenseitig bereichert, gegenseitig warnt und sich gegenseitig ein bisschen vorwärts hilft.
Als Effekt unseres Gesprächs kommt ja etwas erstaunlich Positives heraus. Etwas, das schon in dem Titel, den wir diese Diskussion gaben, lag, nämlich eine Bejahung Europas. Und ich muss gestehen, wir haben bestimmt bei uns sehr viele Menschen, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern, zu gegebener Zeit sehr viel Europamüdigkeit beobachtet. Und die Tatsache, dass Sie, die Sie schließlich für eine starke und wesentliche Gruppe, diese Gruppe, die Sie die Minorität nannten, sprechen, dass Sie zurückgekehrt sind, der Sie jeder auf seine Weise Möglichkeiten, neue Möglichkeiten im anderen Lande gefunden hatte, drückt ja aus, dass Sie Europa, landläufig gesprochen, eine Chance gaben für sich selbst und generell im Kontrast mit der anderen Welt, deren größere Möglichkeiten sprichwörtlich sind.
So ist es, Dr. Frisee. Kann es nur unterschreiben.
Wenn ich vielleicht noch einen spekulativen Gedanken anmelden kann, dann ist es der. Wir haben vorhin übereinstimmend gesagt, dass Europa, was immer es uns auch geschenkt hat, wie wir zurückgekommen sind, ja doch nicht das alte Europa mehr ist, sondern dass da irgendetwas Schreckliches passiert ist, auf das wir jetzt wohl nicht mehr zu sprechen kommen können. Das, was wir als Individuen, ich spreche nicht von der Politik und der Gesellschaft, sondern vom Individuellen, was wir daraus lernen können und was wir aus unserem spezifischen Schicksal der Emigration lernen können, ist vielleicht das, dass in der Tat der alte Begriff des bei sich selbst zu Hause zu seins, in dem immer schon ein bisschen was von dem Hund drin war, der den Bettler wegbeißt, der auf das Grundstück hereinkommt, dass mit diesem Begriff, dem traditionellen Begriff der Heimat, sich in der Welt heute eigentlich nicht mehr leben lässt. Dass, wenn man es sehr extrem ausdrücken wollte, aber vielleicht doch gar nicht so falsch, heute potenziell alle Menschen zu Emigranten geworden sind und dass wir nur gleichsam an unserem eigenen Schicksal, an unserem exponierten und zugleich bewusst reflektierten Schicksal, etwas von dem vorexerziert haben, was in der Tiefe der heutigen Gesellschaft überhaupt sich abspielt. Wir sollten aber deshalb wahrscheinlich nicht um diesen Begriff der verlorenen Heimat jammern, sondern sollten eine Vorstellung zu verwirklichen suchen von einer Welt, die über der Heimat ist und die doch nicht mehr die Kälte und Fremdheit der Welt hat, in der wir uns heute finden. Und ich glaube, wenn wir das vermögen, wenn wir also vermögen, an der Tatsache der Emigration unser eigenes bloßes So-Sein, das, worein wir hereingeboren worden sind, zu relativieren, die Welt, aus der wir kommen, nicht als Natur, sondern als Zufall zu sehen und sie zu messen an dem, was einmal sein soll, an der Menschheit, dann ist diese Erfahrung doch an uns und vielleicht nicht nur an uns nicht durchaus verloren. Ich möchte aber diesen Gedanken nicht, wie immer auch zögernd, anmelden, ohne dass ich dabei an den dächte, Erika Mann, der heute nicht mehr am Leben ist und der an diesem Gespräch vielleicht doch auch ein wenig Freude gehabt hätte.